In unserer Familie ist viel erzählt worden. Ich hatte eine Großmutter, die viel erzählt hat.
Wär's auf der Welt so traurig.
Ich war 8 Jahre mit dieser Großmutter zusammen im Winter in einem Zimmer. Und sogar noch als Kleinkind noch sogar im Licht einer Öllampe am Abend saßen wir. Und hat sie mir erzählt. Sie war auch die Erste, die Tausend und eine Nacht mir erzählte.
Wenn es gerade gefällt und schimpft, dann meine Mutti.
Ich lebte zusammen mit meiner Großmutter, wo ich eben alle diese Geschichten selbst erlebt habe.
Sagt, ich darf das doch.
Der Mensch ist unter Anführungszeichen ein sprechendes Tier.
Wenn vom Erzählen die Rede ist, darf die erzählende Großmutter natürlich nicht fehlen. Die Großmutter, die die Eltern bei der Kindererziehung unterstützt, verweist auf einen wichtigen Entwicklungsschritt in der menschlichen Evolution. Das Überlassen der Kinder an Helfer und Helferinnen innerhalb der Sippschaft steigerte die Fruchtbarkeit der weiblichen Primaten. Evolutionsbiologen sprechen dabei vom sogenannten kooperativen Brüten. Dieses frühe Hautprinzip führte zu einer Vergrößerung der Gruppe und damit auch zu einer Vergrößerung des Gehirns der Hominiden. Dieser Entwicklungsschritt war vermutlich der entscheidende Faktor bei der Entstehung der Sprache, wie der Sachbuchautor und Biologe Werner Siefer in seinem Buch »Der Erzählinstinkt« erläutert.
Der Mensch ist ein kooperativer Brüter, was nichts anderes bedeutet, dass es sowas wie Kinderhorte offenbar schon sehr, sehr früh gegeben hat, nämlich dass Eltern sich um Kinder kümmern, die nicht ihre leiblichen Kinder sind und die aber dennoch mit größter Sorgfalt bedenken. Und dann kann man natürlich den Schluss ziehen, dass man sagt, das frühe Erzählen war im Kinderhort zu finden.
Doch wie entstand überhaupt die Fähigkeit der Primaten, sich miteinander zu verständigen? Die ursprünglichste Form der Kommunikation unter den Affen war das gegenseitige Lausen. Das Lausen diente jedoch nicht nur dem Entfernen von lästigen Parasiten, sondern auch dem Abbau von Aggressionen. Doch als die Gruppengröße der Primaten immer mehr zunahm, reichte das Lausen zum Abbau von Aggressionen nicht mehr aus, wie Werner Siefer beschreibt.
Der eine Affe laust den anderen Affen und alle anderen Spannungen sind davon letztendlich unberührt. Sprache hat den Vorteil, dass ich mit einem Mal 15, 50, sogar 150 Affen belausen kann, das heißt mich um deren Probleme kümmern kann, in einer Rede zum Beispiel, wenn ich die ganze Gruppe anspreche. Das heißt, es öffnet mir die Türe zu weit größeren Gruppengrößen und größere Gruppengrößen meinen in der Natur schon auch eine bessere Widerstandskraft, besserer Überlebensvorteil.
Die Sprache und in der Folge das Erzählen ist in diesem Sinne nichts anderes als eine weiterentwickelte Form des Lausens. Die verbale Kommunikation hätte sich als Verständigungsmittel jedoch niemals etablieren können, hätten die Primaten nicht die Fähigkeit herausgebildet, die Absichten des Gegenübers zu erahnen. Experten sprechen hierbei von der sogenannten geteilten Intentionalität. Soziale Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft oder Empathie konnten nur durch das Erahnen der Absichten anderer Primaten entstehen. Der Biologe Werner Siefer:
Wenn ich bei Intentionalität mal bin und bei geteilter Intentionalität und wenn ich symbolisches Denken habe, nämlich ich gehe von Absichten aus, die irgendwo in der Welt existieren könnten, die auch andere Menschen haben, dann bin ich natürlich dann wiederum über Zeigegesten relativ schnell bei einer Sprache, nämlich ich weise bestimmten Objekten oder auch Agenten Willen und Absichten zu und vermittle das mit bestimmten Symbolen. Dann bin ich schon mal bei einer Sprache und da ist Erzählen, nämlich die Beschreibung, die symbolhafte Beschreibung von Absichten, von Gefühlen, von Zorn zum Beispiel, dann nicht mehr weit.
Auch das Erlernen des Gebrauchs von Werkzeugen bedurfte zunächst der Fähigkeit, die Absichten des anderen zu verstehen. Erst wenn diese Kompetenz aufgebaut war, konnte der eine Affe dem anderen Affen erklären, wie er ein Werkzeug gebrauchen konnte. Die Herausbildung einer adäquaten Sprache war hierbei nur eine Begleiterscheinung, wie Werner Siefer erklärt.
Die Sprache war dann sozusagen Nebenprodukt, die geteilte Intentionalität war ein Nebenprodukt dieser grundsätzlichen Hilfsbereitschaft. Eine Hilfsbereitschaft bedeutet, ich versetze mich in den anderen hinein und überlege mir, was der jetzt nun eigentlich braucht, was er will. Und nichts anderes ist Kommunikation und vor allem kooperative Kommunikation, in der der Mensch ja ein Meister ist.
Die Entwicklung der Sprache und die funktionelle Notwendigkeit der Kommunikation zum Überleben erklärt jedoch noch nicht den Siegeszug des Erzählens in der menschlichen Evolution. Warum entstand überhaupt das Bedürfnis des Menschen, sein Leben erzählen zu begreifen? Der Autor Michael Köhlmeier wurde als Erzähler von klassischen Mythen einem breiteren Publikum bekannt. Für ihn ist das Erzählen eine existenzielle Notwendigkeit des Menschen, seinem Leben Sinn zu geben.
Ich bringe Sachen in eine Beziehung und rette mich vor der Sinnlosigkeit. Weil wenn ich sage, das hat weder mit mir etwas zu tun, noch habe ich mit den Dingen irgendetwas zu tun. Also ich bin eine Monade, die Dinge sind alle, die sind vollkommen beziehungslos nebeneinander. Dann herrscht eine Einsamkeit, die gar nicht auszuhalten ist. Ich meine, die wäre wahrscheinlich auszuhalten, wenn wir von Natur aus einsame Wesen sind. Ein Stein, nehmen wir jetzt an, hat mit einem anderen Stein gar nichts zu tun. Aber dann empfindet er auch seine Einsamkeit nicht. Wir Menschen haben einer mit dem anderen zu tun. Wir können nur überleben, wenn wir zusammen sind.
Erst die Sinnzusammenhänge würden, so Michael Köhlmeier, den Menschen mit der Welt in Beziehung setzen.
Ein Sinn entsteht, indem ich zwei an sich desperate Dinge, die nicht unbedingt zusammengehören, in einen Zusammenhang bringe. Dann bringe ich sie in ein sinnvolles Gefüge. Und dieser Schritt, dieser Leim zwischen dem Ding A oder dem Phänomen A und dem Phänomen B, ist eine Geschichte. Wenn ich die in Zusammenhang bringe, dann bringe ich ein Stück Welt in einen sinnvollen Zusammenhang.
Die Existenz des menschlichen Erzählinstinktes tritt nirgends so deutlich zutage wie bei Kindern. Kinder haben einen ausgeprägten Sinn für Geschichten. Von der sicheren Position des Zuhörers aus können Erfahrungen gemacht, Kämpfe ausgetragen, Wettbewerbe ausgefochten und Ängste bewältigt werden. Der afrikanische Erzähler Patrick Adai erklärt sich die Beliebtheit von Geschichten bei Kindern mit deren Abneigung, mit erhobenem Zeigefinger belehrt zu werden.
Kinder wollen nicht direkt angesprochen werden. Kinder leben zum Beispiel bei uns in Afrika. So, wenn man ein Kind etwas beibringen möchte, erzählt man eine passende Geschichte. Das Kind versteht es besser, als wenn man direkt über das ganze Thema mit dem Kind spricht.
Patrick Adai stammt ursprünglich aus dem Volk der Ashanti in Ghana. Er besucht regelmäßig Schulen und Kindergärten und erzählt Märchen und Geschichten aus seiner Heimat. Das Erzählen von Geschichten hat in Afrika eine lange Tradition und erfüllte pädagogische Aufgaben zu einer Zeit, als die Schulbildung noch nicht für jedermann zugänglich war.
Damals gingen unsere Eltern, Großeltern, Urgroßvater nicht in die Schule. Die Geschichten waren wie eine Schule. Man lernt über das Leben. Man lernt, wie man miteinander umgeht. Respekt für den anderen.
Bei der Vermittlung der überlieferten Geschichten kam Adais Großmutter eine entscheidende Rolle zu. Sie wurde 107 Jahre alt und hatte nie eine Schule besucht.
Meine Großmutter hat nie studiert. Sie war nie in der Schule. Alles, was sie für das Leben gelernt hat, waren durch die Geschichten.
Die Geschichten, die Adai in seinem Buch »Kalabasse voller Weisheit« erzählt, hat er nicht selbst erfunden. Sie sind alle mündlich überliefert und wurden von Mund zu Mund und Generation zu Generation weitergegeben.
In der Geschichte geht es so, dass alle Tiere haben Probleme. Es gab immer wieder in diesem Dorf, wo sie leben, verschiedene Meinungen.
In der Geschichte, wie der Hase den Brüllwettbewerb gegen den Löwen gewann, geht es um ein Dorf, in dem Zank und Zwietracht herrschen. Nur ein König könne die Zwistigkeiten innerhalb der Dorfbewohner befrieden, ist die einhellige Meinung. Doch auf welche Weise sollte der König bestimmt werden, wollen doch sowohl der Elefant, der Affe, der Löwe als auch der Hase König werden. Der Hase schlägt deswegen einen Brüllwettbewerb vor. Wer auch aus größter Entfernung so laut brüllen könne, dass seine Frau ihn höre und daraufhin zu kochen beginne, der solle König werden.
Der kleine Hase sagte, ich glaube, wir können einen Wettbewerb veranstalten. Und die Aufgabe ist folgendes. Wer von einer großen Entfernung so laut brüllen kann, dass eine Frau daraufhin Essen zubereitet, der verdient den Namen der König zu sein. Die anderen Tiere gucken gegenseitig und sagen, na ja, ein Brüllwettbewerb kann nicht schaden.
Elefant, Affe, Löwe und Hase machen sich auf den Weg, um unterwegs ihre Brüllkünste auf die Probe zu stellen. Der Hase aber hatte seiner Frau gesagt, sie solle dann zu kochen beginnen, wenn es regne. Durch seine Klugheit gelingt es dem Hasen, den Wettbewerb so lange hinauszuzögern, bis ein Gewitter heraufzieht und es zu regnen anfängt. Weder die Frau des Elefanten, Affen oder Löwen können das gewaltige Brüllen ihrer Männer hören. Nur die Frau des Hasen beginnt zu kochen, nachdem der Hase mit seiner Piepsstimme gebrüllt hatte. Und so wurde der Hase der König des Dorfes.
Frau Hase hat natürlich die Stimme vom ihren Mannes gehört und dementsprechend gut gekocht. So lud der Hase alle Tiere zum Mitfeiern an und es gab ein riesiges Fest.
Wenn Patrick Adai Schulen oder Kindergärten besucht, kleidet er sich nach der Tradition seiner Heimat in Ghana und erzählt die Geschichten wie seine Großmutter.
Meine Großmutter hat immer gesagt, während des Erzählens oder während der ganzen Geschichten soll man mit den Kindern singen, tanzen. Das ist, damit die Kinder nicht einschlafen.
Doch warum lieben Kinder Geschichten und vor allem Tiergeschichten? Michael Köhlmeier erzählt.
Da gibt es ja auch so arabische Geschichten, sehr schöne. Diese berühmteste Geschichte ist mit dem Skorpion. Der Skorpion will über den Fluss und er sagt zum Frosch, fahr mich rüber. Und der Frosch sagt, das tue ich nicht, du beißt mich ja. Und er sagt, wieso, wenn ich dich beiße mitten am Fluss, dann gehe ich mit dir unter. Und der Frosch lässt sich überreden und nimmt ihn auf seine Schulter und schwimmt rüber. Und mitten im Fluss sticht der Skorpion ihn so. Und der Frosch sagt, aber warum tust du das? Du gehst dir selber unter und der Skorpion antwortet ihm drauf, weil ich bin, der ich bin, weil ich bin so. Der Skorpion ist jemand, der sticht. Fertig. Der Dumme hier ist der Frosch, weil er aus der Rolle herausschlüpft, weil er plötzlich in die Rolle eines Menschen schlüpft und irrational, aus irrationalen Gründen dem glaubt, dass er anders ist. Er ist so. Und vielleicht ist das, was wir an Tiergeschichten so gern mögen.
Für den Erzähler Köhlmeier entsteht die Angst der Kinder zu einem großen Teil aus der Angst vor der irrationalen Unberechenbarkeit der Welt der Erwachsenen.
Aus meiner Erfahrung her glaube ich eher, dass eine gewisse Angst der Kinder vor der Welt daher rührt, weil sie die Erwachsenen für so irrational halten. Und die Tiere, die verhalten sich genau ihren Rollen entsprechend. Der Fuchs ist nun mal der Fuchs und der Bär ist der Bär. Und der Löwe ist der Löwe und es sind vorgefasste Rollen und die sind sehr rational. Sehr rational. Kinder sind rational, die sind nicht irrational. Ab der Pubertät beginnt die Irrationalität. Und plötzlich schießen die Emotionen ein und die Begierde und dann kommt Eifersucht und das alles kommt mit dazu.
Geschichten würden so zu einer Spielwiese, einem Trainingsgelände, um psychische Strategien zur Angstbewältigung zu trainieren.
Vielleicht ist es so, dass die Kinder oder als Erwachsener ja auch, da weiß man es dann, als Kind spürt man es vielleicht nur, dass das Leben in dieser Welt Gefahren birgt oder dass ich mich zumindest irgendwie darauf vorbereiten muss, dass ich sowas wie ein Trainingsfeld benötige und es mir vielleicht nicht gut tut, diesem Leben so direkt ins Gesicht zu sehen, dass man deswegen einen Spiegel benötigt. Vielleicht sind alle Geschichten, die wir uns erzählen, Spiegel. Also das ist ein geistiges, psychisches Training ist.
Das ist dieser Sars. Der Haider Sari hat zuletzt mit mir gespielt. Ja, und dann gibt es ein Daff.
Der aus Persien stammende Erzähler Parviz Mamnoon erzählt seine Geschichten vor allem einem Erwachsenenpublikum.
Das spiele ich alles nicht, sondern wenn die Leute da sind. Das ist das Daff. Das kommt aus Südpersien
Er erzählt von tanzenden Derwischen, Ali Baba oder Geschichten aus Tausend und einer Nacht und ist immer wieder verblüfft, dass sich nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Menschen von diesen alten Erzählungen fesseln lassen.
Ist es für mich ein Genuss, wenn die Erwachsenen kommen zu mir und ich erzähle zum Beispiel Märchen für alle, das ist ja unreal, was ich erzähle, wie ein Mensch sich in ein Kalb verwandelt, ja. Und da sehe ich, wie diese erwachsenen Menschen, Akademiker, Professoren, Doktor, die sitzen sie und dann haben sie den Mund offen und wollen sehen, ob es dieser Mann, der jetzt zu einem Kalb verwandelt wurde, ob er wieder zurückverwandelt wird durch die Zauberei.
Auch in seinem Fall kam der Großmutter bei der Vermittlung der überlieferten Geschichten eine entscheidende Rolle zu.
Dass ich heute erzähle, verdanke ich ihr. Sie war für mich die Scheherazade, die die Zeit ihre Haare weiß gefärbt hatte. Konnte viele, viele Geschichten und Märchen und daher, ich bin dankbar eigentlich, das war meine Schule.
Neben der Vermittlung der Geschichten an sich, erlernte Parviz Mam nun von ihr vor allem die Fähigkeit des bildhaften Erzählens.
Sie hatte die Gabe und da haben die Geschichtenerzähler, auch die Alten, und das hat die Großmutter gehabt, dass sie bildhaft erzählt. Also wenn sie von dem fliegenden Teppich erzählt hat, bis heute, es ist 70 Jahre her, habe ich dieses Bild von dem fliegenden Teppich habe ich noch in mir geprägt. Ich erzähle heute die Bilder, die meine Großmutter mir mit 7, 8 oder 10 Jahren in meine Fantasie eingeprägt hat, weil sie bildhaft erzählt hat.
Das bildhafte Erzählen ist für Parviz Mam nun der entscheidende Faktor für eine gelungene Erzählung. Er gibt ein Beispiel für diese grundlegende Technik des Erzählens.
Oh, da kam auf den Tisch der Safranreis mit gebratenen Mandeln und ein bisschen gebratene Datteln waren noch drinnen. Und dass diese herrliche, wohlduftende, wohlriechende, jeder hat sich einen Teller genommen und dann gab es noch gegrillte. Dass man riecht, das ist diese Sinnlichkeit, dann steht das ganze volle Bild für sie da. Ich erzähle Ihnen eine kurze Geschichte. Ein Geiziger, er war reich, er war begütert, aber er war geizig. Und er, statt ins öffentliche Bad zu gehen, ging er immer in den Fluss, sich wasch, nahm eine Seife. Eines Tages, wie er dabei war, verlor er den Boden unter den Füßen und begann zu ertrinken. Und er rief um Hilfe. Hilfe, Hilfe. Da kam jemand vorbei, ein Fremder, ging zu ihm, und er streckte die Hand raus und sagte ihm, gib mir die Hand. Der Geizige trank immer noch weiter Wasser und sagte, das kann ich nicht. Gib mir die Hand. Da kam jetzt ein anderer, ein zweiter vorbei. Der war der Nachbar des Geizigen. Und er ging zu ihm, streckte ebenfalls die Hand und sagte, nimm meine Hand. Und sofort, der Mann, der bald ertrunken war, nahm seine Hand und kam raus und ging weg. Daraufhin sagte der Fremde, bei Allah, ich wollte ihm helfen, aber er wollte nicht. Sagt, nein, nein, das ist ein Unterschied. Du sagtest ihm, gib mir die Hand. Ich sagte, nimm meine Hand. Das ist der große Unterschied.
Doch was unterscheidet eigentlich einen guten von einem durchschnittlichen Erzähler? Für Parviz Mam nun gibt es einige handfeste handwerkliche Voraussetzungen für einen guten Erzähler.
Vor allem die Ruhe. Dann braucht er eine gute Stimme. Dann braucht er eine große Fantasie. Dann muss er ein guter Wortmaler sein.
Patrick Adai meint, dass für die Fähigkeit des Erzählens noch etwas anderes von Bedeutung ist.
Die Voraussetzung ist, dass man damit geboren wird. Ich bin nicht einfach heute auf morgen irgendwo gegangen, ich möchte erzählen.
Doch ist das Erzählen von Geschichten überhaupt ein Beruf? Reich wird man davon wohl nicht. Oder vielleicht doch?
Ich habe vielleicht andere Definition vom Reichtum. Wenn ich vor Kindern stehe, wie die Kinder dass die Kinder glücklich sind, dass die Kinder wirklich anders, etwas anderes erleben. Ich muss nur die Augen des Kindes anschauen. Das war's.
Darum.
Parviz Mamnoun behält sein Wissen indes nicht für sich. Er hat am Reinhardt-Seminar unterrichtet, gibt Workshops zum Thema Erzählen und veranstaltet Hörerzähltreffs. Wenn er danach fragt, was seine Studenten und Schüler von ihm lernen wollen, erhält er oft verblüffende Antworten.
Wenn ich Workshop gebe und frage jemanden, der sich dafür interessiert, weswegen er zu mir komme oder sie, die Antwort ist meist, ich komme, um zu lernen, wie sie Pausen machen.
Der Homo sapiens ist zweifelsohne auch ein Homo narrans. Er erzählt sich täglich Millionen und Milliarden von Geschichten, nicht zuletzt deswegen, weil Erzählungen befreien und Freiräume für Neues schaffen. Und nicht selten ist das Erzählen sogar eine Therapie für den Erzähler, wie die früher sogenannte Redekur der Psychoanalyse belegt. Doch das ist eine andere Geschichte.
Erzählen ist für mich eine Therapie, für mich selbst. Ich suche mir Geschichten aus, in denen ich mich drinnen finde. Mein Leiden, meine Träume, auch meine Unerfüllten, meine Wünsche, meine Visionen. Und diese erzähle ich. Und wenn ich sie unterhaltend und spannend genug erzähle, zahlen die Leute sogar Eintritt.
Bei dir, da darf ich alles, wie mir es grad gefällt, und schimpft dann meine Mutter.